Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, im Rahmen unserer Ringvorlesung heute Abend Herrn Professor Thomas Fuchs von der Universität Heidelberg hier herzlich begrüßen zu dürfen. Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, Ihnen unseren Gast kurz vorzustellen. Thomas Fuchs studierte zwischen 1981 und 1988 Medizin, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. 1990 wurde er in Medizingeschichte mit der mich damals als Leser sehr beeindruckenden Dissertation Die Mechanisierung des Herzens, Harvey und Descartes promoviert. Ab 1989 folgte an der TU die psychiatrische Ausbildung und 1995 dann die Approbation zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 1997 war Herr Fuchs als Leiter der Sektion Phänomenologische Psychopathologie und Psychotherapie an der Universitätsklinik Heidelberg tätig. 1999 erfolgte in Heidelberg dann auch die Habilitation und im gleichen Jahr auch die Promotion in Philosophie mit der Doktorarbeit, die Habilitation in Psychiatrie und im gleichen Jahr die Promotion in Philosophie mit der Doktorarbeit Leib, Raum, Person, Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie. Seit 2004 ist Herr Fuchs Leiter des Referats Philosophische Grundlagen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie. 2005 wurde er an der Universität Heidelberg auf die Professur für Psychiatrie und Psychotherapie berufen. In Heidelberg ist er zugleich auch seit 2008 Direktor des Interdisziplinären Forums für Biomedizin und Kulturwissenschaften. 2010 erfolgte dann in Heidelberg zusätzlich noch die Habilitation in Philosophie und die Berufung auf die Karl-Jaspers-Professur für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie. Hinter diesen für sich gesehen schon beeindruckenden Daten eines akademischen Lebenslaufes steht ein, wie nicht anders zu erwarten, überaus eindrucksvolles wissenschaftliches Oeuvre. Wenn ich allein auf die Publikationsliste von Herrn Fuchs schaue, so verzeichnet sie an die 200 Titel, darunter derzeit 6 Monographien und 10 von ihm selbst oder mit herausgegebene Bände, mit denen Thomas Fuchs sich immer wieder an vorderster Front der gesellschaftlichen Debatten zeigt. Um ein, zwei Beispiele zu geben, möchte ich auf sein Buch Das Gehirn, ein Beziehungsorgan, eine phänomenologisch-ökologische Konzeption von 2008 verweisen oder auch auf die im letzten Jahr erschienene Sammelband Menschenbild und Menschenwürde am Ende des Lebens. Über das Phänomen Zeit hat Herr Fuchs kontinuierlich seit mehr als zwei Jahrzehnten nachgedacht und publiziert. Auch hier ist die Spannweite außerordentlich groß. Seine Themen umfassen das Gedächtnis des Leibes, ebenso wie Fragen der Erinnerung in der Demenz oder das Selbsterleben in der Adoleszenz unter der Hinsicht von Leib, Zeit und Identität. Um die Bandbreite und die Sichthöhe dieses ungewöhnlichen Phänomenologen und anregenden Autors kennenzulernen, sei auf die beiden schönen Bände der Grauen Edition Zeitdiagnosen, philosophisch-psychiatrische Essays und Leib und Lebenswelt neue philosophisch-psychiatrische Essays verwiesen. Lieber Herr Fuchs, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und heute hier abends mit uns sprechen. Sie haben Ihren Vortrag überschrieben, wie Sie alle lesen können, Zeiterfahrung in Gesundheit und Krankheit. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Herr Gander, auch für die sehr freundlichen einleitenden Worte und natürlich für die Einladung hierher, der ich gerne gefolgt bin. Sie haben recht, das ist ein Thema, das mich seit langem beschäftigt. Und ich versuche, ein wenig davon abzugehen, denn die Zeiterfahrung in Gesundheit und Krankheit ist eigentlich schon ein zu großes Thema für einen Abend. Meine Damen und Herren, psychische Krankheiten unterbrechen nicht nur die Kontinuität des gewohnten Lebens, sie können auch mit einem grundlegenden Wandel des subjektiven Zeiterlebens einhergehen, bis hin zu einer Fragmentierung des Selbsterlebens im zeitlichen Verlauf. Und nicht umsonst ist die Zeitlichkeit ein Hauptthema der phänomenologischen Psychopathologie gewesen. Ich nenne die Namen Minkowski, Strauss, Binswanger und Tellenbach. Auf kaum einem anderen Gebiet ist auch der Dialog zwischen Philosophie und Psychiatrie so intensiv und fruchtbar geführt worden. Ich will nun in meinem Vortrag ein wenig Grundlagen für eine Psychopathologie der Zeitlichkeit formulieren und sie dann auf zwei zentrale psychiatrische Erkrankungen anzuwenden. Es geht also zunächst um die Unterscheidung von Ebenen der Zeiterfahrung, dann um das Thema der Intersubjektivität des Zeiterlebens und der Zeitlichkeit und dann um die beiden Erkrankungen, die Schizophrenie und die Depression, in der sich fundamentale Störungen im zeitlichen Erleben und im zeitlichen Verhältnis zu den anderen zeigen werden. Ich beginne mit der Analyse von Grundstrukturen des Zeiterlebens, die ich so analysieren möchte, dass ich unterscheide eine implizite, eine gelebte, wenn Sie so wollen, präreflexive Zeit und eine explizite, bewusst erlebte Zeitlichkeit. Nun, was ist damit gemeint? Wenn wir ein Kind beim selbstvergessenen Spielen beobachten, wie es an die Welt, an seine Spielzeuge hingegeben ist, dann können wir wohl annehmen, dass es keine Zeit erlebt. Die gelebte Zeit in diesem Sinn ist der Lebensbewegung selbst inhärent. Sie gehört zur jeweiligen Situation mit ihren Möglichkeiten und mit ihren Aufgaben und sie ist inhärent dem Engagement in diesen Situationen. Weder Zukunft noch Vergangenheit heben sich dann ab von diesem präreflexiven Dasein, von diesem Grundstrom des Erlebens. Und dieser implizite Modus der Zeitlichkeit bleibt immer der Grundstrom unseres Lebens. Wir tauchen jedes Mal ganz in ihn ein, wenn wir von einem Wahrnehmen oder Tun ganz absorbiert sind, etwa in den von der Psychologie sogenannten Flow-Erlebnissen, in denen sich das Zeiterleben im ungehinderten, flüssigen Vollzug einer gekonnten Tätigkeit ganz verliert. Nun ist dieses implizite Zeiterleben, dieser Zeitmodus, an zwei zentrale Voraussetzungen gebunden: die Synthese des Bewusstseinsstroms und die Dynamik des Bewusstseinsstroms. Das möchte ich etwas näher erläutern. Die erste Voraussetzung ist also die grundlegende Kontinuität des Bewusstseins. Keine Selbstverständlichkeit, sondern von Husserl in seinen Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins sehr ausführlich und über weitere Jahre seines Lebens immer wieder neu analysiert. Um es kurz zusammenzufassen, die bloße Abfolge von Bewusstseinsmomenten alleine könnte noch gar nicht so etwas wie ein kontinuierliches Erleben etablieren. Wir hätten ja immer nur einzelne Momente, nicht die Zeitlichkeit unseres Erlebens selbst. Erst die voraus- und zurückgreifende Beziehung der Bewusstseinsmomente aufeinander integriert die Abfolge der Erlebnisse zu einem einheitlichen, stetigen Bewusstseinsstrom. Husserl hat dies bekanntlich als die Synthese oder als eine Synthesis von drei Momenten begriffen. Zum einen der Protension, also einem unbestimmten Vorausgreifen, nicht das, was Sie jetzt erwarten, wenn ich spreche, dass ich irgendwie weiterspreche und einen sinnvollen Satz zu Ende sprechen werde. Die Präsentation, das Jetzt, die Urimpression oder der Momenteindruck, das, was Sie jetzt gerade hören. Und schließlich die Retention, nämlich das Behalten des soeben Erlebten im Wegleiten, etwas anderes als die Erinnerung. Das lässt sich am Hören einer Melodie oder am Sprechen eines Satzes illustrieren. Wir hören immer die gegenwärtigen Töne, freilich. Aber wir sind uns doch zugleich noch der soeben verklungenen Töne bewusst. Und wir erwarten in unbestimmter Weise eine Fortführung der Melodie. Präsentation, Retention, Protention. Somit ist die Wahrnehmung keine Abfolge von einzelnen für sich bestehenden Momenten, sondern sie ist ein dynamischer Prozess, der die gehörten Töne zu einer einheitlichen Melodie integriert. Wir können sagen, die erlebte Gegenwart ist ein wenig ausgedehnt in zwei Richtungen, so etwa wie dieser Januskopf aus dem Vatikanischen Museum in Rom. Und diese Integration, diese Doppelgesichtigkeit ist auch die Basis für das, was Merleau-Ponty später den intentionalen Bogen genannt hat. Der intentionale Bogen gerichteter Aktivität. Und er meint die übergreifenden Zeitgestalten, in denen unser Wahrnehmen und Handeln sich vollzieht. etwa den Bogen, den ich jetzt schlage, wenn ich meinen Satz spreche und hoffentlich zielgerichtet zu Ende führe. Nun, die zweite Voraussetzung der impliziten Zeitlichkeit ist eine andere, nämlich die grundlegende, wenn Sie so wollen, energetische Dynamik des seelischen Lebens, die sich am besten mit Begriffen wie Antrieb, Trieb oder Drang umschreiben lässt. Ich möchte sie als konative Dynamik bezeichnen, ein ungewöhnliches Fremdwort, aber es passt am besten vom lateinischen conatus stammend, das zusammen, was Anstrengung, Trieb, Drang, also die energetische Seite des seelischen Lebens meint. Konation ist gleichsam die vorwärtstreibende Kraft des Bewusstseinsstroms. Nicht? Während wir es vorher mit der Kontinuität zu tun gehabt haben, haben wir es jetzt nun mit dem nach vorne bewegen, mit der nach vorne treibenden Kraft zu tun. Und sie begründet auch die emotionale Gerichtetheit, die Zielverfolgung, die Lebewesen ganz allgemein kennzeichnet. Sie verleiht auch dem intentionalen Bogen, den wir schlagen, wann immer wir ein Ziel erreichen wollen, die erforderliche Spannkraft. Um also jetzt zu sprechen, muss ich nicht nur meine Worte irgendwie passend aneinanderreihen, sondern ich muss auch auf etwas hinaus wollen, um es einmal so auszudrücken. Dass diese Dynamik des vitalen Antriebs auch das Zeiterleben bestimmt, wird eindrucksvoll belegt durch die Verlangsamung des Zeiterlebens in der Depression und die Beschleunigung des Zeiterlebens in der Manie. Hier haben wir also eine unmittelbare Parallelität des Antriebs und der gleichzeitig gespürten und erlebten Zeitlichkeit. Ein Zeitdrang, ein Zeitdruck im einen Fall, eine Verlangsamung, eine Retardierung, eine Zähflüssigkeit der Zeit in der Depression im anderen Fall. Ich komme darauf noch zurück. Nun haben wir es mit dem impliziten, präreflexiven Modus der Zeitlichkeit zu tun gehabt. Dieser implizite Modus wird überlagert vom eigentlichen, expliziten Zeiterleben, und zwar immer dann, wenn die stetige Dauer des primären Werdens, des selbstvergessenen Tuns unterbrochen wird, nämlich durch das Plötzliche. Etwa im heftigen Schreck, bei einem Knall, im überraschten Erstaunen, in jäher Enttäuschung oder bei einem schmerzlichen Verlust. In all solchen Momenten erfährt die reine gelebte Zeit einen Bruch. Jetzt und nicht mehr scheiden sich voneinander und schaffen eine elementare Zeitgliederung. Das bislang zeitlos Fortwährende löst sich ab von der Gegenwart und entgleitet nun in die Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die nicht mehr nur einfach retiniert ist mit der Retention, sondern die jetzt aktiv erinnert werden muss. Es war soeben noch, aber es ist nicht mehr. Und damit wird die Zeit bewusst oder explizit, denn sie läuft weiter und trennt uns vom verlorenen Objekt. Diese Erfahrungen des Nicht-Mehr sind grundsätzlich eher leidvoll. Das Bewusstsein von der Vergangenheit schärft sich seit der frühen Kindheit vor allem in Verlusten und Enttäuschungen. Erlebte Zeit entsteht demnach primär aus einer Störung, aus einer Negation, sei es in Schreck, Überraschung, Schmerz, Enttäuschung oder Verlust. Sie entsteht gewissermaßen aus einem Riss im Sein, der die gleichförmige Dauer sprengt und das Gewohnte durchbricht. Eine ähnliche Lücke tut sich aber auch auf in Richtung der Zukunft, nämlich durch die Trennung zwischen Trieb und Befriedigung, zwischen Wunsch und Erfüllung, die in der Fantasie antizipiert wird, aber eben noch nicht da ist. Diese Diskrepanz erzeugt eine Gespanntheit, ein Begehren, ein Appetitus, ein Aussein auf etwas und damit ein Zeitdifferenzial im Modus des noch nicht. Damit tritt auch die Zukunft als solche hervor und wieder wird die Zeit explizit, nämlich als eine Zeitspanne des Erwartens oder Erstrebens, die mit Gefühlen von Spannung, Ungeduld, Unrast oder auch Sehnsucht oder Hoffnung erlebt wird. Wie sich also zeigt, entsteht die explizite, die erlebte Zeit in beiden Fällen aus der Negation der impliziten Zeit des reinen Werdens. Das heißt, als die verlorene, vergangene oder aber als die unerfüllte, unbefriedigte, noch ausstehende Zeit. Und sie wird in enger Verbindung mit bestimmten zeitspezifischen Emotionen erfahren. Ich wiederhole eigentlich nur noch einmal, das Jetzt wird erfahren, besonders mit Überraschung, Schreck. Das Nicht-Mehr wird erfahren in Gefühlen von Trauer, Bedauern, Reue. Das Noch-Nicht wird erfahren in Gefühlen von Begehren, Ungeduld, Sehnsucht oder Hoffnung. Und damit enthält natürlich die explizite Zeiterfahrung zumindest häufig eine Komponente von Unlust und Leiden. Verknüpft sie sich dann noch mit dem Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens, so kann sie die Vorstellung der Zeit als einer eigenständigen, ja unerbittlichen Macht erwecken, die gewissermaßen über uns herrscht. Und wir können dies auch so ausdrücken: Die explizite Zeit ist die Zeit, die wir haben oder noch haben. Die implizite Zeit ist die Zeit, die wir im Grunde immer selbst sind. Explizite Zeit ist die Zeit, die sich in die drei Dimensionen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft auseinanderlegt. Und es ist die Zeit, die wir gewissermaßen zur Verfügung zu haben glauben, die uns wie ein Ding gegenübertreten kann, wenn wir sagen, dass wir Zeit haben, keine Zeit haben, Zeit gewinnen oder verlieren können, Zeit stehlen oder gar Zeit totschlagen können. Diese verdinglichte Zeit ist natürlich nicht eine real existierende Zeit, sondern das, was entsteht, wenn wir in einer bestimmten Weise in unserem Leben von etwas getrennt sind, von der Vergangenheit, von der Zukunft. Nun, ich habe damit zwei grundlegende Ebenen von menschlichem Zeiterleben zunächst einmal unterschieden und möchte mich nun, wie schon angekündigt, der intersubjektiven oder sozialen Dimension der Zeitlichkeit zuwenden. Und dabei geht es jetzt nicht mehr um die dimensionale Zeitordnung, also die Zeit, die sich vom Jetzt nach den Richtungen von Zukunft und Vergangenheit entfaltet, in den drei Zeitdimensionen, die man üblicherweise annimmt, sondern es geht um die Zeit als eine relationale Ordnung von Prozessen, die nebeneinander laufen oder miteinander in Wechselwirkung stehen. Was heißt das? Wir haben es hier mit einer Gleichzeitigkeit oder Ungleichzeitigkeit von parallel verlaufenden Prozessen zu tun, die wir miteinander vergleichen. Und da finden wir Begriffe, die man als Synchronisierung und Desynchronisierung bezeichnen kann. Und eine solche Synchronisierung finden wir schon auf der Ebene des biologischen Organismus. Denn auch hier haben wir eine kontinuierliche Abstimmung zwischen den Eigenzeiten, die im Organismus ablaufen, die endogenen biologischen Rhythmen, und den äußeren Zeiten, den exogenen Zeiten, der kosmischen Zeit, der Sonne, des Tagesablaufes. Also eine Synchronisierung der organismischen Eigenzeiten mit der naturgegebenen Periodik von Tag, Monat, Jahr. Überall finden solche Abstimmungen in unserem Organismus statt. Aber solche zeitlichen Abstimmungen bestimmen auch das Verhältnis des Menschen zu seiner sozialen Umwelt. Als Verhältnis zwischen der Eigenzeit des Individuums und der lebensweltlichen Zeit oder der Weltzeit. Bereits der alltägliche Kontakt zu den anderen beinhaltet eine ständige Feinabstimmung der leiblichen und emotionalen Kommunikation, eine zwischenleibliche Synchronisierung oder Resonanz. Die Säuglingsforschung hat gezeigt, wie dieser synchronisierte Kontakt bereits das allererste Erleben des Kindes prägt. Die Kommunikation von Säugling und Mutter ist charakterisiert durch rhythmisch-melodische Interaktionen, wechselseitige Resonanz von mimischen und gestischen Äußerungen, durch Affektabstimmung, wie die Säuglingsforschung es nennt, das heißt ein feines Aufeinander-Einschwingen der Affektäußerungen, all das, was man als eine ständige Synchronisierung bezeichnen kann. Die Mikrodynamik des alltäglichen Umgangs bedeutet also von einem Anfang an eine eingeübte zeitliche Abstimmung, die uns freilich in der Regel gar nicht mehr bewusst wird. Und damit ist das stillschweigende Empfinden verbunden, in zeitlichem Einklang mit den anderen zu sein, mit ihnen in der gleichen intersubjektiven Zeit zu leben. Minkowski, der französische Phänomenologe und Psychiater, hat von einem gelebten Synchronismus gesprochen. Man könnte auch von einer grundlegenden Kontemporalität sprechen. Wir sind immer schon zeitlich mit den anderen verbunden. Diese Kontemporalität mit den anderen werden wir freilich in der Regel kaum gewahr. Explizit und bewusst werden die Prozesse von sozialer Synchronisierung eher in den vielfältigen Formen der Koordination des Timings, in der Tages- und Wochenregulierung, der ständigen Terminabstimmung, der notwendigen Pünktlichkeit, in einem weiteren Sinn überhaupt in allen wechselseitigen Verpflichtungen und Absprachen, in denen die soziale Zeit eigentlich erst geschaffen wird und als solche bewusst wird. Synchronisierungen fällt auch unsere lebensphasischen Veränderungen und Entwicklungen. Die wesentlichen biografischen Übergänge, der Schuleintritt, Berufseintritt, Heirat, Karrierestufen, Berentung und so weiter, sind mehr oder minder stark normiert und verbinden die Individuen verschiedener Kohorten miteinander zu einer, wenn man so will, Zeitgenossenschaft. Nun, diese zeitlichen Beziehungen zu den anderen bleiben nicht konstant, sondern sie durchlaufen wiederkehrende Unstimmigkeiten, Desynchronisierungen. Und wir können, wenn wir das als einen Überblick einmal betrachten, dabei ein Zurückbleiben der Eigenzeit gegenüber der sozialen Zeit unterscheiden und ein Vorauseilen. Auf der linken Seite das Zurückbleiben, auf der rechten Seite das Vorauseilen oder die Retardierung und die Akzeleration. Beginnen wir aber in der Mitte. Die Übereinstimmung oder Synchronie von Eigenzeit und Weltzeit vermittelt in der Regel so etwas wie Wohlbefinden, die erfüllte Gegenwart, in der man, wie schon gesagt, ohne explizites Zeitbewusstsein ganz dem eigenen Tun oder der Resonanz mit anderen hingegeben ist. Das Verweilen. Verweile doch, du bist so schön. Hingegen macht das zu früh, also auf der rechten Seite, die Akzeleration der Eigenzeit gegenüber den äußeren Abläufen zunächst einmal das Phänomen des Wartens erforderlich. Im Warten begegnen wir einer äußeren Zeitstruktur, die uns auferlegt ist, die langsamer verläuft, auf die wir mit Ungeduld oder reagieren können oder auch mit Geduld. Aber auch in der Langeweile wird die Diskrepanz von eigenem Antrieb und eigenen Interessen und der dazu im Verhältnis mangelnden äußeren Stimulation unangenehm spürbar. Dann kommt es zu Unruhe oder Getriebenheit als weitere Beschleunigung der Eigenzeit, die sich dann in pathologischen Fällen bis zur manischen Erregung steigern können, wo sich die Zeit des Individuums von den natürlichen und sozialen Rhythmen dann weitgehend entkoppelt. Nun gehen wir zur linken Seite. Diese Seite wird in der Regel leidvoller erfahren. Die Retardierung der Eigenzeit, das relative zu spät. Als Entsprechung zum Warten auf der linken Seite ergibt sich zunächst der Zeitdruck, der aus einem aufzuholenden Rückstand resultiert. Andere Erfahrungen des Zurückbleibens sind noch einschneidender. So bedeutet etwa Krankheit in der Regel eine Verlangsamung, ein Nicht-mehr-Können. Oft ein partielles Ausgeschlossensein vom Leben der anderen. Trauer ist der Ausdruck eines Bruchs, den die gelebte Synchronie mit anderen erlitten hat. Der Trauernde kann sich von der gemeinsamen Vergangenheit mit einem anderen nicht lösen, während doch die soziale Zeit der anderen weiterläuft. Auch die Schuld, also das Zurückbleiben hinter den Verpflichtungen, hat eine retardierende Struktur, insofern sie die Person ja an ihre Versäumnisse der Vergangenheit gewissermaßen fixiert. Und dann schließlich begegnen wir einer mehr oder minder ausgeprägten Desynchronisierung von der subjektiven Zeit in der schweren melancholischen Depression. Auch darauf komme ich zurück. Ich fasse zunächst zusammen. Die intersubjektive Zeit lässt sich als eine relationale Ordnung von Prozessen betrachten, die durch Synchronisierungen und Desynchronisierungen charakterisiert sind. Während die gelebte oder implizite Zeit grundsätzlich mit Synchronie verbunden ist, entsteht das explizite Zeiterleben vor allem in desynchronisierten Zuständen. Zeit wird uns also bewusst in der Regel durch Ungleichzeitigkeiten, in Desynchronisierungen von Eigenzeit und Weltzeit. Die Irreversibilität, die Herrschaft der Zeit erfahren wir vor allem in Diskrepanzen, in Zurückbleiben, in Trennungen von anderen, auf die unsere gelebte Zeit sonst primär bezogen war. Das zu früh oder zu spät und die Zeit, die kriecht oder eilt, die vergeht oder die, gegen die man kämpft, entsteht in Desynchronisierungen. Und damit ähnelt die explizite Zeit im Grunde der Krankheit. Und die implizite Zeit ähnelt der Gesundheit, die uns eigentümlich verborgen bleibt, solange wir nicht erkranken. Und die implizite Zeit ähnelt dem Gleichgewicht, das auch erst aus seinem Verlust, aus dem Schwanken und dem Schwindel uns plötzlich bewusst wird. Die Zeit, die uns also äußerlich und wie eine eigenständige Macht gegenübertritt, wird vor allem in Relationen erfahren. Primär in der Beziehung zu anderen, in Desynchronisierungen der intersubjektiven Zeitordnungen. Nun soweit einige Grundlagen. Aus diesen Zeitordnungen, in denen wir also stehen, ergeben sich vielfältige Störungsmöglichkeiten, die vor allem in psychischen Erkrankungen zutage treten können. Ich werde im Folgenden zwei Beispiele herausgreifen, nämlich zunächst die Schizophrenie als eine Störung der basalen Zeitintegration, als eine Fragmentierung von Zeit, und die Depression als eine Störung des Antriebs, der Konation, aber auch eine Störung der intersubjektiven Zeit. Beginnen wir also mit der Schizophrenie, eine Erkrankung, die zu einer Fragmentierung des Zeiterlebens führen kann. Und hier ein Bericht eines Patienten, der das schildert. Die Zeit fällt auseinander und läuft nicht mehr voran. Beim Fernsehen wird es noch seltsamer. Obwohl ich jede Szene sehe, verstehe ich die Handlung insgesamt nicht. Jede Szene springt zur nächsten, es gibt keinen Zusammenhang. Es entstehen bloß unzählige auseinandergefallene Jetzt, 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 ohne Regel und Ordnung. Genauso ist es mit meinem Selbst. Jeden Augenblick entstehen und verschwinden unterschiedliche Selbste ganz ohne Regel. Es gibt keine Verbindung zwischen meinem jetzigen Ich und dem vorherigen. Ein Patient des japanischen Psychopathologen Kimura. Oder hier ein anderer Patient, von Chapman geschildert, mit seinem Aussage: You are dying from moment to moment and living from moment to moment and you are different each time. Jeden Moment bist du ein verschiedener Mensch, du stirbst von Moment zu Moment und lebst von Moment zu Moment. Nun, diese beiden Patienten schildern offenbar eine zeitliche Fragmentierung ihres Selbsterlebens, die aus phänomenologischer Sicht zu den Grundstörungen der Schizophrenie zu rechnen ist. Besonders Symptome wie die formalen Denkstörungen, der Gedankenentzug, die Gedankeneingebung, die Blockade des eigenen Wollens oder die Beeinflussung des Wollens von außen, lassen sich als Resultate einer Fragmentierung der Zeitlichkeit des intentionalen Bogens auffassen, der allen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsvollzügen zugrunde liegt. Ich werde das etwas ausführlicher erörtern. Betrachten wir zunächst noch einmal zwei Beispiele für schizophrene Störungen des Denkens, also des intentionalen Bogens, den wir immer schlagen, wenn wir einen Gedanken verfolgen oder einen Gedanken aussprechen. kann mich noch gut auf konzentrieren auf das, was die Leute sagen, solange sie einfach sprechen, solange sie einfach sprechen. Aber bei langen Sätzen verliere ich den Sinn. Es ist dann nur noch ein Haufen von Wörtern, die ich aneinander reihen muss, damit sie einen Sinn ergeben. Ich muss die Gedanken heraussuchen und sie zusammensetzen. Ich kann die Gedanken nicht so kontrollieren, wie ich es eigentlich will. Neulich konnte ich gar nicht die Worte finden, um einen richtigen Satz zu sprechen. Nun, gewöhnlich werden Worte ja nicht einzeln verstanden oder gesprochen, sondern als Elemente eines sinnvollen Ganzen. Sie hören ja nicht lauter einzelne Worte, wenn Sie mir zuhören. Dieser semantischen, sinnvollen Verknüpfung liegt aber eine zeitliche Verknüpfung zugrunde. Sie erinnern sich, es ist die Kohärenz des Bewusstseinsstroms, die durch Potentionen und Retentionen erzeugt wird. Durch die Doppelheit des jedes Bewusstseinsmomentes, dadurch, dass er ein Stückchen ausgedehnt ist, über die Gegenwart hinaus. Wenn diese automatischen zeitlichen Synthesen aber gestört sind, dann sind die Patienten nicht mehr in der Lage, den intentionalen Bogen des Zuhörens und Sprechens durchzuhalten, durchzuverfolgen, und sie müssen sich quasi im Nachhinein dann die Sätze aus einzelnen Wörtern aktiv zusammensetzen, nachträglich verknüpfen. Die Kontinuität des intentionalen Bogens zerfällt und hinterlässt zeitliche Lücken, die in schweren Fällen so erlebt werden, dass die Gedanken regelrecht blockiert sind oder plötzlich wie verschwunden sind, einem entzogen worden sind. Wir haben es also nicht mehr mit einer bloßen Aufmerksamkeits- oder Konzentrationsstörung zu tun, die einen, wie man so sagt, einmal den Faden verlieren lässt, sondern die Störung ist auf einer Ebene der grundsätzlichen zeitlichen Konstitution des Bewusstseins selbst zu suchen. Der Bewusstseinsstrom zersetzt sich gewissermaßen. Ein solcher Zerfall der zeitlichen Kohärenz des Erlebens tritt auch im Drogenrausch auf, etwa unter Mescalin. Hier eine Schilderung aus einem Selbstversuch in der Heidelberger Klinik, wo der Arzt berichtet, in Treppensteigen plötzlich eine wie festgenagelte Momentaufnahme. Dies wiederholte sich auf den verschiedenen Treppenstufen. Oben angekommen schien keine Kontinuität der Zeit vorhanden gewesen zu sein. Der ganze Vorgang aufgelöst in unzusammenhängende Einzelsituationen, die nachträglich wie bei einem Filmstreifen aktiv verbunden werden konnten. Nun, wir sehen, wie hier die potentionale Synthese, das jeweilige Vorwegnehmen von Erlebnismomenten ausfällt und die Einzelheiten quasi immer im Nachhinein noch retentional bewusst werden und nur noch nachträglich und sozusagen künstlich dann verknüpft werden können. Ähnliches geschieht nun genau in der Schizophrenie. Wenn die vorbereitenden, vorwegnehmenden Potentionen des Bewusstseins ausfallen, dann treffen die Ereignisse gewissermaßen auf ein unvorbereitetes Bewusstsein und kommen immer zu schnell. Wenn ich mich zu rasch bewege, komme ich unter Druck. Die Dinge gehen dann zu schnell für mich. So als sähe man ein Bild in einem Moment und ein anderes Bild im nächsten. Oder my feeling of experience as my own experience only appears a split second delayed. Eine interessante oder faszinierende Beschreibung. Das Gefühl meiner Erfahrung als meiner eigenen Erfahrung kommt immer einen Sekundenbruchteil zu spät. Die Erlebnisse können also nur im Nachhinein erlebt werden, im retentionalen Modus, so dass das Bewusstsein, wenn man so will, von sich selbst überrascht wird. In dieser Nachträglichkeit liegt nun auch der entscheidende Grund für die schizophrenen Ich-Störungen, nämlich die Phänomene der eingegebenen Gedanken oder der vermeintlich von außen gesteuerten Handlungen. Denn die unvorhergesehenen Fragmente von eigenen Gedanken oder Bewegungen, auf die der Patient in der Retention nachträglich trifft, kann er eben doch nur als radikal fremd, als Ich-fremd, letztlich als von außen gemacht erleben. Zuerst bemerkte die Patientin Schwierigkeiten bei der Hausarbeit. Dauernd sei ihr etwas dazwischen gekommen, andere Gedanken, aber auch störende Bewegungen. So sei sie sich mitten im Kochen plötzlich mehrmals hintereinander mit der Hand an die Stirn gefahren. Die Bewegungen seien ganz von selbst abgelaufen, sie habe keine Gewalt darüber gehabt. Von da an habe sie bei jeder ihrer Bewegungen genau beobachtet und gemerkt, dass sie wirklich wie ein Roboter herumgelaufen sei. Sie sei inzwischen überzeugt, dass außerirdische Mächte in der Lage seien, ihre Bewegungen zu steuern. Der Zerfall des intentionalen Bogens der eigenen Handlungen und Bewegungen geht also einher mit einer nach außen Verlagerung, einer Außenprojektion der Fragmente. Psychotische Externalisierung habe ich das Ganze etwas kompliziert überschrieben. Das heißt nichts anderes, als dass Bewegungsimpulse, die nicht antizipiert und die deswegen nicht der eigenen Spontaneität zugeschrieben werden können, als von außen gesteuert, als irgendwie von außen gemacht erlebt werden müssen, als eine Willensbeeinflussung. Das bin gar nicht ich, der diese Bewegung gemacht hat. Und das Gleiche gilt für auftauchende Gedanken. Auch sie sind nicht mehr eingebettet in die Kontinuität des basalen Bewusstseinsstroms, sondern erscheinen als eingegeben oder schließlich als Stimmen, als akustische Halluzinationen. Ich konnte nicht mehr denken, wie ich wollte. Es war, wie wenn einer gar nicht mehr selber denkt, an seinem eigenen Denken gehindert wird. Als wenn die Ideen von außen kämen. Und ich fing an zu überlegen, bin das noch ich oder bin ich eine ausgetauschte Person? Aus phänomenologischer Sicht lassen sich also zentrale schizophrene Symptome zurückführen auf eine Störung der Einheitlichkeit der Konstitution des inneren Zeitbewusstseins, auf eine Fragmentierung der gelebten Zeit, eine Mikrofragmentierung freilich, die in Sekundenbruchteilen abläuft. Auch diese Störung manifestiert sich in einer Auflösung der Zeitgestalten des Denkens und Handelns, die dem Kranken nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen, sondern immer künstlich zusammengesetzt, gewissermaßen aktiv aufrechterhalten werden müssen. Und sie mündet schließlich in einen Verlust der Selbstkohärenz, in einen Verlust der Einheit des Selbsterlebens, die dann als eine wahnhaft, als eine Steuerung des eigenen Tuns und Handelns von außen erlebt werden muss. Ich will es damit bewenden lassen und gehe über zu einer anderen grundlegenden Störung des Zeiterlebens, nämlich in der Depression. Man kann die Depression als eine Desynchronisierung beschreiben, als eine Entkopplung der Eigenzeit von der gemeinsamen oder sozialen Zeit, in der wir sonst immer mit anderen leben. Und der holländische Psychiater Piet Kolper, der selbst an einer schweren Depression erkrankte, schrieb später in seiner autobiografischen Selbstschilderung: Die Zeit wird mir zur erdrückenden Last. Was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen. Nicht nur die Dinge vergehen, sondern auch die Möglichkeiten verstreichen ungenutzt. Das eigentliche Wesen der Zeit ist untilgbare Schuld. Und der tiefste Abgrund, in den ich stürze, ist der Gedanke, dass selbst Gott mir nicht helfen kann, denn er kann nichts ungeschehen machen. Diese Schilderung ist exemplarisch. Sie zeigt, dass in der schweren Depression die Zeit in einer Weise explizit wird, zu Bewusstsein kommt, dass es sich gleichsam in eine ständige Last von Schuld und Versäumnis verwandelt, ja, dass sie regelrecht sich verdinglicht, zur irreversiblen Faktizität der Vergangenheit einerseits und zur unabwendbar determinierten Zukunft auf der anderen Seite. Ich werde im Folgenden die Depression unter dem zeitlichen Aspekt beschreiben, einerseits als Resultat einer sozialen Desynchronisierung, zum anderen als eine Störung der Konnativität, also als eine Störung des Antriebs, als eine vitale Hemmung. Betrachten wir zunächst die typische Konstellation, die zu einer depressiven Erkrankung führt, die Auslösesituation. Sie besteht zuallermeist in einem Zurückbleiben, nämlich hinter Verpflichtungen oder Erwartungen. Die Patienten sind überfordert vom Tempo äußerer Veränderungen oder sie sind nicht in der Lage, bestimmte lebensphasische Übergänge zu vollziehen. Soziale Rollenwechsel, etwa wie beim Wechsel des Berufs, einem Schritt in der Karriere, bei der Geburt oder beim Auszug eines Kindes, bei einem Umzug, bei einer Pensionierung und so weiter. Die erforderte Ablösung von vertrauten Mustern und Bindungen ist für sie zu bedrohlich oder zu schmerzhaft, sodass sie an das Vergangene gebunden bleiben. Die Auslösesituation besteht also typischerweise in einer Desynchronisierung. Nun, die depressive Erkrankung, die tatsächlich manifeste Erkrankung, entspricht nun einem Umschlag von dieser sozialen Desynchronisierung in eine biologische Desynchronisierung. Das äußert sich darin, dass die Tages- und die Schlafrhythmik gestört sind, dass es zu einer insgesamt psychophysiologischen Stockung des Organismus kommt, zum Verlust des vitalen Antriebs, des Appetits, des Sexualtriebs, insgesamt zu einem Verlust der konativen Dynamik. Dies äußert sich in einer psychomotorischen Hemmung, Erstarrung, im Gefühl der Schwere und Erschöpfung des Leibes, in einer Verlangsamung oder Stockung der gelebten Zeit. Zugleich wirkt dies zurück auf die soziale Desynchronisierung. Vergebliche Versuche, mit Verpflichtungen doch noch Schritt zu halten, verstärken im Patienten das Gefühl des Zurückbleibens. Meine innere Uhr scheint stillzustehen, während die Uhren der anderen weiterlaufen. In allem, was ich tue, komme ich nicht voran. Ich bin wie gelähmt. Ich bleibe hinter meinen Pflichten zurück. Ich stehle Zeit. Explizite Zeit, die man stehlen kann. Dazu kommt der Verlust dessen, was ich zu Beginn einmal die zwischenleibliche Resonanz, die Schwingungsfähigkeit genannt habe, die sich ständig im sozialen Kontakt zwischen uns abspielt. Während die Gespräche sonst von einer latenten Synchronisierung von Gesten und Blicken begleitet sind, ist es beim Depressiven ganz anders. Der Ausdruck erstarrt, die Affektabstimmung, die Resonanz mit anderen misslingt. Und damit verbunden ist das Unvermögen, überhaupt an den Menschen und Dingen der Umgebung noch emotional teilzunehmen, von ihnen angesprochen, von ihnen betroffen zu werden. Schmerzhaft erlebt der Kranke seine Leblosigkeit und Erstarrung im Kontrast zur Lebensdynamik der Umwelt. Mit zunehmender Desynchronisierung wird nun das Nicht mehr und das Zu spät und damit die explizite Zeit immer mehr als eine quälende Last erlebbar. Der Depressive fällt aus der gemeinsamen Zeit heraus. Er lebt in einer, wenn man so will, einer anachronistischen Zeit, in einer zähflüssigen, verdinglichten Eigenzeit. Ein Beispiel für dieses ganz dinglich werden der Zeit finden wir bei der folgenden depressiven Patientin. Ich habe den ganzen Tag ein Gefühl, das mit Angst durchsetzt ist und sich auf die Zeit bezieht. Ich muss unaufhörlich denken, dass die Zeit vergeht. Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, denke ich bei jedem Wort vorbei, vorbei, vorbei. Dieser Zustand ist unerträglich und erzeugt ein Gefühl von Gehetztheit. Ebenso, wenn ich die Uhr ticken höre, immer wieder vorbei, vorbei. Das Grundempfinden dieser Patientin ist die Vergänglichkeit. Während ihre eigene Zeit ins Stocken gekommen ist und zurückbleibt, registriert sie nun zwanghaft jeden Augenblick der äußeren Zeit, der Urzeit, der Weltzeit, die weiter vergeht, aber ohne dass die Kranke noch aktiv in sie eingreifen könnte. Solche Störungen der Zeiterfahrung lassen sich auch experimentell belegen. Depressive erleben generell eine Zeitdehnung, das heißt, sie schätzen vorgegebene Zeitintervalle als länger ein, als es der tatsächlich gemessenen Zeit entspricht. Mit dem Stillstehen der inneren Zeit, vielleicht schön ausgedrückt in diesem bekannten Bild von Salvador Dali, die dauernde Erinnerung. Mit dem Stillstehen der Zeit gewinnt nun die Vergangenheit für den Patienten eine immer größere Macht. Sie können nicht mehr in die Zukunft fortschreiten, damit aber auch negative Erlebnisse nicht mehr hinter sich lassen. Das Geschehene bleibt im Bewusstsein als Verfehlung oder Versäumnis. In der Depression verwandelt sich Zeit fortwährend in Schuld, die nicht mehr abgetragen werden kann. Und statt neue Möglichkeiten in der Zukunft zu suchen, hält der Depressive an der Vergangenheit fest, in Form des Irreales. Hätte ich doch dieses nicht getan, hätte ich jenes nicht getan, hätte ich mich anders verhalten und so weiter. Die Vergangenheit, die nicht vergehen, nicht vergessen werden kann, gewinnt eine Übermacht, die sich lähmend auf die Gegenwart und die Zukunft legt. Und damit verliert die Zukunft den Charakter des Offenen, des Neuen, und sie wird verdinglich zu einem Verhängnis, zu einem unabwendbaren Unheil. Es ängstigte mich, so schreibt Keuper, der Zitate, den ich schon erwähnt habe, dass Symphonien ein Ende haben. Wie ein Musikstück sich nach einer inneren Logik auf sein Ende zubewegt und sogar darauf zueilt, in unumkehrbarer Abfolge, so hatte sich mein Leben abgespielt und was in der Vergangenheit geschehen war, ist jetzt unwiderruflich. Mit fortschreitender Hemmung kommt schließlich die Lebensbewegung ganz zum Erliegen. Der Depressive ist aus der gemeinsamen Zeit herausgefallen. Und diese vollständige Desynchronisierung manifestiert sich schließlich im depressiven Wahn, nämlich von der unwiderruflichen Schuld, die man auf sich geladen hat, oder von einer Krankheit, die es in Kürze zum unausweichlichen Tod führen wird. Oder in extremen Fällen im nihilistischen Wahn, in dem sich die Patienten wie Untote in einer fremden, abgestorbenen Welt erleben. Eine meiner Patientinnen war der wahnhaften Überzeugung, ihre Angehörigen seien alle schon gestorben. Sie sei nun ganz allein auf der Welt und müsse ewig weiterleben. Ähnlich hat es Keuper in seiner Selbstschilderung beschrieben. Jemand, der meiner Frau glich, ging neben mir und meine Freunde besuchten mich. Doch was wie das normale Leben aussah, das war es nicht. Ich befand mich auf der anderen Seite. Und nun wurde es mir klar, ich war gestorben, aber Gott hatte dieses Geschehen meinem Bewusstsein entzogen. Eine härtere Strafe kann man sich kaum vorstellen. Ohne zu wissen, dass man gestorben ist, befindet man sich in einer Hölle, die bis in alle Einzelheiten der Welt gleicht, in der man gelebt hat. Und so lässt einen Gott sehen, dass man nichts aus seinem Leben gemacht hat. Hier wird die Welt also zu einer Scheinszenerie, zu einem perfiden Strafgericht. Die anderen sind zu etwas wie Attrappen oder Phantomen geworden. Die vollständige Entkoppelung von der intersubjektiven Zeit und der Verlust der Resonanz mit der Umwelt ist offenbar nur mit dem Ausdruck des Gestorbenseins beschreibbar. Vielleicht eine kleine Ahnung davon vermittelt ein Bild von Edvard Munch, dass dieses Nebeneinander und doch nicht beieinander zum Ausdruck bringt. Zwei Menschen, die einsam. Ich fasse zusammen. Schwere Depressionen werden ausgelöst durch eine Desynchronisierung zwischen Individuum und Umwelt, die dann umschlägt in eine auch biologische Desynchronisierung. Als vitale Hemmung erfasst sie dann auch die konative Grundlage des Zeiterlebens. Das heißt, die Zeit wird immer langsamer erlebt. Und diese resultierende Verlangsamung verstärkt noch die Abkopplung von der sozialen Umwelt. Die Zeit tritt nun im Erleben immer mehr explizit und verdinglicht hervor. Namentlich in einer Verdinglichung und Erstarrung der Vergangenheits- und Zukunftsdimension. Nicht mehr fähig, die gelebte Zeit noch aktiv zu vollziehen, unterliegt der Depressive ohnmächtig ihrer Herrschaft. Ich komme zu einem Resümee. Ich habe zu Beginn die implizite gelebte Zeit unterschieden von der expliziten, der erlebten und geografisch personalen Zeit. Die implizite Zeit beruht, wie ich gezeigt habe, auf den Synthesen des Bewusstseinsstromes durch Protensionen und Retentionen. Und sie beruht auf der konativen, vorwärtstreibenden Energie, die diesem Bewusstseinsstrom mitgegeben ist. Auf der Kohärenz einerseits und auf der Dynamik andererseits unseres Erlebens. Die explizite Zeit resultiert nun aus einer Unterbrechung dieser primären Dauer der impliziten Zeit und sie entfaltet sich in die dimensionale Zeit von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft als getrennter Dimensionen. Auf dieser zweiten Ebene, und zwar im personalen Vollzug der expliziten Zeit, konstituiert sich auch die persönliche Lebensgeschichte. Beide Ebenen der Zeitlichkeit sind auf engste verknüpft mit der Intersubjektivität. Auf der impliziten Ebene sind wir durch eine grundlegende Kontemporalität mit anderen verbunden. Sie basiert vor allem auf der immer schon gegebenen zwischenleiblichen Resonanz, die uns zeitlich mit anderen verbindet. Auf der expliziten Ebene resultiert die Zeit, die uns als solche bewusst wird, besonders aus Desynchronisierungen, aus dem Zurückbleiben oder Vorauseilen im Verhältnis von Eigenzeit und sozialer Zeit. Das heißt insgesamt, die Zeit, sei es als unbewusst gelebte oder als bewusst erlebte, ist immer zugleich ein Verhältnis zu den anderen. Das wird auch deutlich an den beiden Erkrankungen, die ich paradigmatisch untersucht habe, an der Schizophrenie und an der Depression. Sie betreffen ja zunächst die basale Ebene der gelebten Zeit. In der Schizophrenie als Fragmentierung des Bewusstseinsstroms. In der Depression als Hemmung des vitalen Antriebs, der Konation, mit der Folge einer Stoppung der gelebten Zeit. Aber die Depression ist zugleich immer eine Desynchronisierung, ein Herausfallen aus der gemeinsamen Zeit mit anderen. Ja, sie resultiert bereits aus einem Zurückbleiben, aus einer zeitlichen Abkopplung von den sozialen Prozessen. Bei der Schizophrenie haben wir es nun mit einer komplexeren Entstehung zu tun, bei der neurobiologische Störungen sicher eine größere Rolle spielen. Doch auch hier führt die Fragmentierung der gelebten Zeit zu Störungen der Intersubjektivität, die sich häufig in einem autistischen Rückzug der Kranken in eine Eigenwelt und in eine abgekoppelte Eigenzeit manifestieren, nämlich im längeren chronischen Verlauf der Erkrankung. Zeitlichkeit, so sehen wir, ist ein soziales Phänomen, sowohl in Gesundheit als auch in der Krankheit. Gerade wenn uns Krankheit von den anderen entfernt, werden wir dessen gewahr, wie wir zeitlich immer schon mit ihnen verbunden sind. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.